Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt
mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Donnerstag, der 2. Juli und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de, den ersten Sportpodcast des Tages mit den Themen, die heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Am Mikrofon heute Morgen um 7.07 Uhr wie immer mein Kollege, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen, Malte.
Und mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm. Guten Morgen auch dir. Guten Morgen, liebe Hörer. Wir freuen uns, dass ihr euch auch am Welt-UFO-Tag zur unheimlichen Begegnung der dritten Art mit uns entschlossen habt.
Und gemeinsam werden wir gleich, ja, nennen wir es mal Stimmen hören, sehr prominente Stimmen sogar. Aber nicht aus einer fernen Galaxie. Wir werden uns ganz ausführlich mit diesen Stimmen beschäftigen. Wir werden die Stimmen hören von Thomas Hitzlsperger zum Aufstieg des VfB Stuttgart und die von Sebastian Vettel zum Restart der Formel 1. Heidenheims Frank Schmidt, den hören wir auch noch zur Relegation gegen Werder heute.
Und wir gedenken Andres Escobar, nein, nicht dem Drogenboss, das war Pablo. Es geht um den Fußballer Escobar, nicht verwandt und nicht verschwägert, der aber heute vor 26 Jahren vermutlich von einem Drogenkartell erschossen wurde. Außerdem haben wir wie immer Top und Flop des Tages für euch, ein besonders hartes Geburtstagskind des Tages und wir verraten euch, passend zu unserer Mystery-Folge am Welt-UFO-Tag heute, die Wahrheit über Hertha BSC und die Zahl 666. 666, the number of the beast.
Oh, 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 spooky. Ja, die Wahrheit, die ist nicht irgendwo da draußen. Die liegt auch nicht auf dem Platz. Die Wahrheit liegt im Podcast. Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
Top-Thema.
Ab morgen rollen die Formel-1-Boliden wieder, und zwar in Österreich. Da startet der Restart und für Sebastian Vettel beginnt damit seine Abschiedstournee in Rot, im Ferrari. Wie geht er diese Abschiedstournee an? Darüber spricht er in einem Interview, das die Presseabteilung von Ferrari F1 geführt und zur Verfügung gestellt hat. Herzlichen Dank dafür. Wir haben die Aussagen für euch im Originalton.
126 Tage sind seit den Testfahrten in Barcelona vergangen. Dort hatte Sebastian Vettel zuletzt hinter dem Steuer seines neuen Wagens gesessen. Froh und erleichtert, dass es endlich wieder losgeht? Das war die Einstiegsfrage der Kollegen von Ferrari F1.
Ja, zuallererst freue ich mich natürlich, dass es wieder losgeht, dass wir wieder Rennen fahren dürfen. Ich denke, das ist das Größte, auf das ich mich freue. Nach doch so einer langen Zwangspause, glaube ich, tut es uns allen gut, wieder ins Auto zu steigen, wieder Rennen zu fahren. Österreich ist, glaube ich, eine tolle Strecke und hat auf jeden Fall alles, was es braucht. Und deshalb ist es gut, dass es jetzt wieder losgeht.
Wie groß waren denn die Entzugserscheinungen nach der langen Zeit? Hat Vettel denn in den langen Monaten der Pause das eine oder andere Mal von seinem Renningenieur oder von einem anderen Teammitglied vielleicht sogar geträumt?
Naja, direkt von ihnen geträumt jetzt nicht, aber trotzdem, natürlich hatte man den einen oder anderen Traum, dass man sich in einer gewissen Rennsituation wiederfindet und so weiter, so wie es halt ist. Und deswegen habe ich nicht direkt von ihnen geträumt, aber wenn man natürlich vom Rennfahren träumt, dann ist das mein Team und die Ingenieure sind immer dabei, also waren die auch irgendwo Teil des Traums.
Jetzt werden kurz hintereinander zwei Rennen auf der gleichen Strecke ausgefahren. Dazwischen liegt gerade mal eine Woche. Was können wir aus Vettels Erfahrung denn von dem zweiten Rennen in Spielberg erwarten?
Direkt eine Woche nachher auf der gleichen Rennstrecke ein weiteres Rennen abzuhalten, ist auch für mich neu. Ich bin zwar schon lange dabei, aber trotzdem ist das in der Hinsicht eine Premiere. Ich denke, dass die Perfektion noch höher liegen wird. Ich denke, dass alle spätestens dann gut vorbereitet sein werden. Jeder weiß, was einen erwartet. Also andererseits haben wir natürlich die Möglichkeit, aus den Fehlern, wenn es welche gab, aus dem ersten Wochenende zu lernen. Gerade was die Strategie, die Rennstrategie angeht, vielleicht auch was anderes zu probieren, was anderes zu wagen. Ich denke, es wird einfach wichtig sein, die Erfahrung aus dem ersten Wochenende mit ins zweite zu nehmen und zu schauen, dass man sich steigert. Ich glaube, das werden alle probieren, aber wir werden sehen, ob das das Ergebnis genau das gleiche ist oder ob es trotzdem dann vielleicht die ein oder andere Überraschung gibt.
Die Saison ist kürzer, hat weniger Rennen, dafür sind aber auch die Abstände zwischen den einzelnen Rennen wiederum kürzer. Wie managt denn ein Fahrer diesen hektischen und stressigen Zeitplan?
Ich denke, die beste Herangehensweise oder die beste Vorbereitung liegt hinter uns. Ich denke, wir hatten so viele Wochen jetzt, wo wir gewartet haben und ich denke, ich habe meine Zeit gut genutzt, um fit in die Saison zu starten. Ich glaube, das wird ein Schlüssel sein. So viele Rennen, kaum Pause dazwischen, glaube ich, auf Dauer ist sehr, sehr anstrengend. Aber ich denke, ich bin gut vorbereitet. Ich denke, das wird ein großer Teil sein. Dann natürlich Disziplin. Ich denke, ja, die Informationen einerseits zu verarbeiten, aber auf der anderen Seite sich nicht zu verirren oder zu verlaufen vor lauter Informationen, weil jedes Wochenende ein neues Rennen dazukommt. Ich glaube, jedes Rennen als einzelnes zu betrachten und jeweils zu versuchen, das Beste rauszuholen, sorgt in der Regel auch dafür, dass dann die Summe aller Rennen hoffentlich gut für uns aussieht.
Und wie sehr werden die Fans Sebastian Vettel bei diesen Rennen fehlen?
Ja, es wird natürlich komisch sein. Ohne Zuschauer an der Strecke ist nicht das Gleiche. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich es klar anders wollen, aber ich denke, wir alle kennen die Gründe. Ich denke, es ist jetzt mal gut, dass wir wieder loslegen. Ich hoffe auch für viele Fans, dass es gut ist, dass die Rennen wieder starten, dass die Rennen im Fernsehen laufen und es wenigstens ein bisschen was zu sehen gibt. Und ich hoffe, dass dann lieber früher als später die Fans wieder zugelassen sind, an die Strecke kommen dürfen und wir wieder zur kompletten Normalität übergehen.
Und was wird aus Vettel nach dieser Saison? Klar, dass er in einem von Ferrari F1 selbst herausgegebenen Interview dazu noch nicht viel sagt. Da müssen wir wohl selbst ein bisschen spekulieren, Andreas.
Ja, Malte, was spricht denn für Vettels Verbleib in der Formel 1? Was spricht's aus deiner Sicht dafür, dass er weiterfährt und sich eine weitere Saison Motorsport gibt?
Naja, 33 Jahre ist er alt, das ist ja noch kein Alter für die Formel-1-Rente, wenn man mal vergleicht. Michael Schumacher zum Beispiel, der hat mit 37 aufgehört und ist mit 41 nochmal rückfällig geworden und hat dann noch 3 Jahre Motorsport weiter betrieben bis zum 44. Lebensjahr. Also daran gemessen, da geht noch was bei Vettel und er ist ja ehrgeizig, das wissen wir ja. 4-mal ist er Weltmeister, 53 Grand Prix-Siege hat er schon, aber hat auch ja länger nicht mehr so gewonnen, wie er das vor Jahren eben mal hatte. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es ihn schon noch juckt, nochmal zu zeigen, was er eigentlich wirklich kann und am besten dann natürlich auch vor Publikum, denn mit einer Geistersaison seine Karriere quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beenden, das wäre seiner Erfolge eigentlich auch nicht angemessen. Na, du guckst ein bisschen skeptisch. Sind da meine Pro-Argumente nicht so überzeugend für dich?
Ja, ist ja alles schön und gut und alles richtig, aber es gibt da doch ein Problem, was auch gleichzeitig als Kontra-Argument gelten muss für eine Fortsetzung seiner Karriere. Denn wo soll er denn bitte hingehen? Bei Ferrari hört er auf, Haken dahinter. Red Bull will ihn nicht zurück. Die sind mit ihren Fahrern sehr glücklich. Die Mittelklasse-Teams, die können ihn nicht bezahlen, würde er sicherlich auch nicht machen. Warum soll er jetzt noch freiwillig hinterherfahren? Das hat er auch nicht nötig. Ja, und Mercedes als Nummer 2 hinter Lewis Hamilton, das kann ich mir nur schwer vorstellen. Und dann ist ja noch seine Frau da mit mittlerweile 3 Kindern. Und wie schön Familienleben ist, hat er in der Corona-Pause erleben können, das ja auch immer wieder betonte, er hat dann immer wieder betont, wie sehr er diese Pause genossen hat. Und er hat sich nach eigener Aussage auch schon länger mit dem Gedanken beschäftigt, was nach der Rennkarriere noch kommen könnte. Richtig ins Detail ist er öffentlich dazu aber nicht gegangen. Aber er hat schon betont, wie wichtig es ihm ist, irgendwo auch noch so einen Plan B zu haben.
Was auf jeden Fall klar ist, fahren für den Lebensunterhalt muss er definitiv nicht mehr. Der wird wohl bis ans Lebensende 2-mal am Tag warm essen können und die Familie dürfte auch noch mit satt werden. Naja, da gucken wir mal, was daraus wird. Und mehr zum Restart in der Formel 1 hört ihr natürlich bei unseren Motorsportkollegen bei Starting Grid, unserem Formel 1 Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt aktuell.
Nu ist es amtlich, Hertha BSC kriegt nochmal einen dicken Batzen Geld vom Investor von Lars Windhorst rübergeschoben. 50 Millionen Euro fließen jetzt im Juli und weitere 100 Millionen dann im Oktober.
Und im Gegenzug kriegen Windhorst und seine Beteiligungsgesellschaft Tenor weitere Anteile an der Hertha BSC GmbH und Co. KGaA. Damit hält Tenor dann 66,6% der Anteile. Aber Moment mal, 66,6%. Mal abgesehen davon, dass das eine ziemlich teuflische Zahl ist und viele halten Investoren im Fußball ja generell für Teufel. Es gibt da doch so eine Regel, 50 plus 1 heißt die. Darf Windhorst denn eigentlich so viele Prozente haben? Ist Hertha da immer noch im Einklang mit den DFL-Richtlinien? Weißt
ja, du das sind sie wohl. Entscheidend für die Einhaltung der 50 plus 1 Regel ist, dass die geschäftsführende Hertha BSC Verwaltungs GmbH zu 100% Eigentum des Hertha BSC e.V. ist. Die Geschäftsführung wird ausschließlich durch die bei der Mitgliederversammlung gewählten Vertreter bestellt und dementsprechend auch kontrolliert. Die Anteile, die Tenner dann hält, sind Anteile an der Hertha BSC GmbH und Co. KGAA und die sind nicht bedeutend, wenn es um die 50 plus 1 Regel geht. Ist doch ganz einfach, oder?
Ja, guck mal, hätten wir das auch geklärt. Wieder was gelernt. Danke für die Aufklärung. Ich hatte gerade gehofft, dass wir da einer ganz heißen Sache auf der Spur sind.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Unser Top des Tages ist heute die ehemalige Tischtennis-Weltklasse-Spielerin Tamara Boros. Die steigt nämlich beruflich auf. Aktuell arbeitet sie als Trainerin am Deutschen Tischtennis-Internat in Düsseldorf und ist für die U23 der Frauen beim DTTB verantwortlich. Doch nach den Olympischen Spielen im nächsten Jahr wird Tamara Boros Bundestrainerin der Frauen. Damit tritt sie in die doch durchaus großen Fußstapfen von Ji Schöpp.
Gesundheit. Also
Glückwunsch zur Beförderung.
Unser Flop des Tages ist dagegen Rat mal, Malte. Was könnte unser Flop des Tages sein?
Was könnte das denn sein? Was hatten wir denn lange nicht?
Also heute ist es nicht
Djokovic
Zverev.
Oder Schalke? Kann ja noch
genau,
einer
Djokovic ist es auch nicht.
Oder der.
Komm, weißt du was? Wir nehmen Königsblau. Schalke 04. Desaströse Hinrunde. Ja. Desaströse Finanzen. Der peinliche Aufsichtsrat ist weg. Das wäre ja fast schon ein Top. Aber insgesamt gibt Schalke auf allen Ebenen im Moment ein Bild des Jammers ab. Und auf der Pressekonferenz gestern drückte Sportvorstand Jochen Schneider unter der Schuldenlast dann die Stopptaste. Kein Geld, keine Investoren und damit auch keine hochtrabenden Ziele mehr. Europapokalplätze seien auf längere Sicht, also wohl so 2-3 Spielzeiten, kein Thema mehr. Bei Königsblau. So tief stapeln. Jetzt hätten sie bei der Pressekonferenz noch sagen müssen, wir versuchen jedes Jahr gegen den Abstieg zu spielen. Was ist das denn bitte für ein Motto in Königsblau? Das ist unser Flop.
Geburtstagskind des Tages.
Unser Geburtstagskind des Tages ist einer der ganz harten Jungs. Achtung, Wortspiel, Happy Birthday, Brett, the Hitman, Hart.
Brett Sergeant Hart war einer der erfolgreichsten und schillerndsten Figuren des Wrestlings der 80er und 90er Jahre. Damals schwappte die Welle gerade nach Europa rüber. In den USA ist das Ganze schon längst legendär gewesen. Bei uns damals gerade ganz neu und The Hitman war einer der ganz Großen.
Und Brett Hart, der stammt aus einer Wrestling-Familie, Dynastie könnte man fast schon sagen. Papa Stu Hart und 6 seiner 7 Brüder, die waren allesamt Wrestler. Und der 7. Bruder, der war Ringrichter. Und alle 4 Schwestern heirateten, natürlich Wrestler, darunter Jim Nate Hart und The British Bulldog.
Ja, nicht ohne Grund entstand daraus auch die noch legendärere Hart Foundation. Aber so schillernd dieser Sport auch rüberkam, man wusste ja nie so genau, ob das jetzt wirklich zugeschlagen ist oder ob das alles nur eine große Show war. Diese Art der Sportunterhaltung hatte natürlich auch seine Schattenseiten. Die sahen nicht nur alle aus, als hätten sie ganz viel Indus. Wahrscheinlich hatten sie das sowieso auch. Also so an Anna und Bodica.
Und 1999 starb der jüngste und erfolgreichste der Brüder von Bret Hart, Owen, nämlich durch einen missglückten Stunt bei einer Wrestling-Show der WWF. Und auch Bret, der blieb von missglückten Aktionen in seiner Karriere nicht verschont.
Ja, bei einem Match gegen seinen Dauerrivalen, gegen Bill Goldberg 1999, zog er sich durch einen unglücklichen Tritt sozusagen, eine Gehirnerschütterung und eine Nackenverletzung zu. Und diese Verletzung wurde nie richtig auskuriert und zwang ihn letztlich dazu, dann auch seine Catcher-Karriere zu beenden.
2002, da stürzte Brett dann auch noch beim Fahrradfahren, erlitt schwere Verletzungen im Kopf sowie einen Schlaganfall, von dem er sich aber zum Glück gut erholt hat. Aber die Liste an Erkrankungen, die geht noch viel weiter bei ihm. 2016 erkrankte er an Prostatakrebs, 2020 an Hautkrebs, aber auch diese beiden Teufel hat er besiegt.
Für sein Lebenswerk wurde er zum Ehrenbürger seiner kanadischen Heimatstadt. Der 16. Oktober ist dort nun der Hitman-Hart-Tag. Und heute hat er Geburtstag. Alles Gute zum 63. Bret Hart.
Heute in der Sportgeschichte.
Zur Fußball-WM 1994 in den USA war Kolumbien mit hohen Erwartungen angereist. 5:0 hatte die Mannschaft schließlich in der WM-Quali Argentinien vom Platz gefegt und vom großen Pelé dafür den Stempel Geheimfavorit bekommen. Doch die Leistung auf dem Platz beim Turnier entsprach dann diesen Vorschusslorbeeren leider überhaupt nicht. Kolumbien scheiterte in der Gruppenphase unter anderem wegen eines Eigentores von Verteidiger Andres Escobar im Gruppenspiel gegen die USA.
The USA gets the score, Escobar on the own goal, and the United States leads Colombia 1-0.
Das Leben endet hier nicht, hatte Escobar nach dem Eigentor und dem WM-Aus der Kolumbianer noch gesagt. Es gebe schließlich Wichtigeres als Fußball. Und für ihn selbst stimmte das auch, denn Escobar, der hatte für die Zeit nach der WM große Pläne geschmiedet und auch große Träume. Heiraten wollte er in der Heimat, dann zu Milan in die Serie A wechseln. Doch es kam anders.
Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida.
Doch 6 tödliche Schüsse beendeten all diese Träume und wenige Tage nach dem WM aus sein Leben. Am 2. Juli 1994, kurz vor Sonnenaufgang, auf dem Parkplatz einer Disco in Medellín. Und mit jedem Schuss sollen seine Mörder dem sterbenden Escobar ein lautes Goal zugebrüllt haben. Denn für seinen Mörder und dessen vermutliche Auftraggeber gab es nicht viel Wichtigeres als Fußball, vor allem auch nichts Wichtigeres als das Geld, das sie durch Escobars Eigentor beim Wetten verloren hatten. Als Mörder verhaftet wurde der Bodyguard und Fahrer eines Mediziner Drogenbarons, der angeblich Escobar für seine Verluste büßen lassen wollte. Der Drogenboss verlor Geld und Escobar sein junges Leben, heute vor 26 Jahren.
Interview.
Ein bisschen holprig war der Weg zurück in die Bundesliga für den VfB Stuttgart ja schon, aber am Ende konnten Spieler und Verantwortliche des Vereins erleichtert aufatmen. Es ist eine Pflichtaufgabe, der Wiederaufstieg, aber diese Pflichtaufgabe wurde erfüllt.
Und wir haben uns darüber mit Thomas Hittelsberger, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, unterhalten, also über die abgelaufene Spielzeit und auch über die Aussichten des VfB dann in der kommenden Bundesliga-Saison.
Thomas Hitzelsberger, das Saisonziel ist erreicht. Der VfB Stuttgart hat als Zweiter den direkten Aufstieg geschafft, kehrt zurück also ins Oberhaus des Fußballs. Wie groß ist Ihre Freude?
Bedeutet sehr viel für den VfB Stuttgart, weil wir auch immer den Anspruch haben, in der ersten Liga zu sein. Die Freude war am größten nach dem Sandhausen- und Nürnberg-Spiel. Einfach die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Jetzt ist Erleichterung auch da, muss ich sagen, weil die Saison sehr anstrengend war. Wir alle haben aber auch in den wichtigen Momenten, schwierigen Momenten zusammengestanden und deswegen haben wir das große Ziel erreicht.
Das Ziel war ja die ganze Saison über immer direkt vor euren Augen und in Griffweite. Seit dem 3. Spieltag belegte ihr Team immer einen der ersten 3 Tabellenplätze. Spricht das jetzt für eine insgesamt konstante Saison und ja, damit auch einen verdienten Aufstieg?
Konstanz kann man sagen, wenn man so lange in den Top 3 ist, ist klar, das spricht für Konstanz. Ob es verdient ist, für uns natürlich, habe ich gesagt, das Ziel haben wir jetzt erreicht. Und dann ist es immer verdient, wenn man am Ende auf dem Platz steht. Ich habe über das Jahr natürlich auch verfolgt, dass viele Fans immer wieder auch vielleicht noch besseren Fußball sehen wollen. Und höhere Ansprüche haben. Aber das ist völlig legitim. Wir haben gesagt, was wir erreichen wollen. Und jeder hat einen eigenen Anspruch, was er erleben will. Und diesen Ansprüchen konnten wir nicht immer gerecht werden. Und dennoch muss man sagen, es ging um den Aufstieg. Und daher ist es, glaube ich, auch verdient. Wenn man fast über die ganze Saison in den Top 3 ist, dann kann man von verdient sprechen.
Was würden Sie sagen, was war letztlich der Schlüssel für diesen direkten Wiederaufstieg?
Ich finde schon, dass wir einen sehr großen, ausgewogenen Kader haben, wo alle Spieler in der Lage sind, in der zweiten Liga top zu sein. Wir hatten Verletzungen, die wir gut kompensieren konnten, Spieler, die zur rechten Zeit eingesprungen sind, Leistung abgerufen haben. Aber am Ende ist es schon auch jetzt die Leistung vom Trainer, der gerade nach der Derby-Niederlage die richtigen Schlüsse gezogen hat, richtige Mannschaft eingestellt hat. Und daher sind wir im Team auch, das haben wir stets betont, zusammen mit Sven Mislintat und jetzt Rino Matarazzo und mir ruhig geblieben. Und daher sind wir heute an dem Ziel angekommen.
Ein Ziel, das sie Corona-bedingt am Ende ja ohne die Fans erreichen mussten und leider auch mit ihnen zusammen nicht feiern konnten.
Das ist schon eine ganz besondere Situation. Wir bedauern das. Wir hätten gerne mit den Fans auch gefeiert. Das ist nur zu verständlich. Aber wir haben die Situation vom ersten Tag an sehr professionell angenommen und wissen, dass der Tag wieder kommen wird, wo das Stadion voll sein wird. Darauf freuen wir uns. Und heute freuen wir uns im kleinen Kreis. Das gehört auch dazu. Und hoffentlich genießen die Fans im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit Freunden zusammen auch diesen Aufstieg. Und wie ich es gesagt habe, der Tag wird kommen, wo wir alle wieder zusammen feiern.
Also nicht nur die Fans fehlten den Vereinen durch die Corona-Krise, sondern auch die fehlenden Einnahmen, eine Menge Euro, die nicht in der Kasse sind. Wie groß sind denn die finanziellen Einschnitte bei Ihnen, beim Verein, beim VfB Stuttgart?
Die Einschnitte sind sehr groß. Ist auch ziemlich transparent. Permanent wurde darüber berichtet, wie viele TV-Einnahmen uns wegbrechen, jedem Verein in der ersten und zweiten Liga. Aber auch die Sponsorenleistungen sind dann extrem wichtig und wir hatten immer auch dafür Verständnis, dass unsere Sponsoren mit uns ins Gespräch gehen, dass wir konstruktiv darüber reden, was können wir noch leisten und was eben nicht. Und da muss ich auch ein großes Dank und Lob an die Sponsoren aussprechen, die in der schwierigen Phase zu uns gestanden sind, die uns auch in der Phase die Treue gehalten haben und das war extrem wichtig.
Und wenn wir jetzt mal vorausblicken, welche sportlichen Erwartungen haben Sie denn jetzt an die kommende Bundesliga-Saison? Wie lautet das Saisonziel?
Meine persönliche Erwartung ist die, dass jeder, der mitwirkt in der neuen Saison, ans Limit geht. Jeden Tag an die Grenze dessen, was möglich ist, dass wir den Anspruch haben, alles aus uns rauszuholen. Wir haben erstmal nach dieser Saison auch die Überzeugung gewonnen, dass es kein Selbstläufer ist. Wir müssen uns alles hart arbeiten. Wir haben zwar eine bestimmte Größe als Verein, aber wir werden in der nächsten Saison den Anspruch haben, in erster Linie in der Liga zu bleiben. Wir wollen keine zu hohen Ziele ausgeben, sondern es geht darum, in der ersten Liga zu bleiben. Dafür ist es erforderlich, dass jeder Vollgas gibt und das ist meine Erwartung. Welcher Platz am Ende rausspringt, kann ich heute nicht prognostizieren, aber wir können von jedem Einzelnen verlangen, alles zu geben.
Der VfB Stuttgart hat nach wie vor eine enorme Strahlkraft. Was würden Sie sagen, welche Bedeutung hat dieser Aufstieg für Stuttgart und auch für die gesamte Region?
Es ist, glaube ich, für uns alle klar, dass die Menschen hier in Stuttgart, die den VfB Stuttgart unterstützen, jetzt wieder froh sind, gegen ganz große Clubs zu spielen. Und die Emotionalität, die von so einem Club ausgeht, wie in unserem, ist immer wieder spürbar. Egal, wo man unterwegs ist, wenn ich hier in Stuttgart in der Region unterwegs bin, sehe ich Autokennzeichen mit 1893, ich sehe Autos mit Aufkleber drauf, VfB-Aufkleber und permanent wird man angesprochen. Der Verein hat es geschafft, die Menschen zu bewegen und das wollen wir weiterhin tun. Selbst wenn es negativ Emotionen sind. Die Emotionen sind da. Wir wollen sie aber wieder in die positive Richtung lenken, haben jetzt den ersten Schritt gemacht und wollen das weiter ausbauen, weil der VfB Stuttgart diese Leute hier bewegt und das ist schön.
Und zum Abschluss müssen wir noch über einen Spieler reden, der seine Profikarriere in Stuttgart begonnen hat und den VfB jetzt verlässt. Mario Gomez. Wir haben gestern mit ihm ja auch schon im Interview hier gesprochen bei Stand jetzt. Sie haben selbst lange mit ihm gespielt. Gibt es denn vielleicht auch Pläne, ihn in Zukunft beim VfB einzubinden?
Er ist eine Persönlichkeit, die man auch nicht jeden Tag findet im Profigeschäft. Ich habe ihn als reflektierten, als klugen Spieler wahrgenommen und bin sehr dankbar, dass er eben mit dem VfB Stuttgart zu engen Verbindungen gebracht wird. Ich habe in den letzten Wochen, als ich mit ihm auch sprach, immer wieder gesagt, Mario, es wäre für uns ein großer Gewinn, wenn du nach deiner Karriere bei uns wieder Fuß fasst, deine zweite Karriere hier beginnst, denn ich glaube, wir als Verein sind es ihm schuldig und es würde mich freuen, dass jemand mit seiner Erfahrung, mit seiner Ausstrahlung dem VfB Stuttgart wieder hilft. In Zukunft. Aber er hat es dann auch verdient, mal Pause zu machen. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe es ihm gesagt, entspann dich mal, das hast du dir verdient. Aber er ist mit seiner Leistung eigentlich über jeden Zweifel erhaben.
Entspannt ist ein gutes Stichwort. Haben Sie sich jetzt auch nach dieser turbulenten Saison verdient. Danke, Thomas Hitzelsberger. Schönen Urlaub und eine gute Vorbereitung dann auf die neue, auf die Erstligasaison.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Im Bremer Weserstadion steigt heute das Relegationshinspiel zwischen Werder und Heidenheim. Es geht darum, sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel auf das Bundesliga-Ticket für die neue Saison zu erspielen.
Werder-Coach Florian Kohfeldt möchte diese turbulente Saison, egal wie, positiv abschließen, sprich die Klasse halten und warnte deshalb seine Mannschaft eindringlich, den Underdog Heidenheim bloß nicht zu unterschätzen.
Und Heidenheims Trainer Frank Schmidt, der wittert die Chance seines und des Lebens seiner Spieler.
Manche Dinge im Leben, die passieren häufig und die nimmt man gar nicht wahr, weil sie ja immer wieder kommen. Und manche Dinge im Leben bekommt man gar nie oder nur ganz wenige Male. Und wir haben jetzt diese Situation, dass wir was machen dürfen, was außergewöhnlich ist. Und jetzt müssen wir das bestätigen, was wir über die meiste Zeit in der zweiten Liga gezeigt haben und müssen natürlich jetzt im Vergleich zu dem Bielefeld-Spiel ein paar Gänge hochschalten. Und dann nutzen wir jetzt die Tage, die Zeit, um uns darauf einzustellen.
Die Zielvorgabe des Trainers für Heidenheim ist diese.
Wir brauchen in Bremen so ein Ergebnis, das uns hoffen lässt, im Rückspiel an die, ja, schon Sensation auch zu glauben.
Außerdem wird heute Abend in England gekickt. Hört, hört, Manchester City empfängt den FC Liverpool und wird dem neuen englischen Meister standesgemäß ein Ehrenspalier auf dem Platz stellen und ihnen damit gratulieren. Eine große Geste. Real Madrid empfängt Getafe zum kleinen Derby in La Liga.
Und dann geht's ja auch im Golf auf der PGA Tour weiter. Das Rocket Mortgage Classic in Detroit steht an. Das ist ein relativ neues Turnier im Kalender. Wird erst zum zweiten Mal ausgetragen und das Feld, naja, das ist nicht ganz so prominent besetzt wie jetzt noch in den Vorwochen. Rory McIlroy und die anderen Großkopferten, die machen nämlich Pause. Aber ich denke, wir dürfen uns trotzdem auf gutes Golf freuen und wir hoffen, dass sich die Zahl der Corona-Fälle auf der PGA Tour nicht noch weiter erhöhen wird und die neuen strengeren Corona-Regeln der PGA greifen. Mehr zu diesem Turnier erfahrt ihr natürlich bei Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Ja, und das war's für heute mit Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder wie jeden Werktag pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit genug Argumentationsfutter versorgt, damit ihr im Büro gleich für den sportlichen verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gerüstet seid. Machen wir natürlich auch morgen wieder.
Ach, ich bin ganz sicher, der ein oder andere fragt sich schon, sag mal, warum bist du so gut informiert, was das Sportgeschehen im Allgemeinen, aber bei vielen Themen auch ganz im Speziellen bist? Das braucht ihr gar nicht weiter sagen. Schaltet einfach morgen wieder ein. Habt jetzt aber erstmal einen schönen Donnerstag, kommt gut durch den Tag und stellt euch, damit ihr eben alles wisst, den Wecker auf 7.07 Uhr. Abonniert Stand jetzt gerne mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort könnt ihr uns auch bewerten, ein paar Sterne geben und Stand jetzt freuen wir uns auch immer noch auf eure Gedanken und Anregungen. Sagt's also gerne weiter. Klickt uns Stand jetzt und meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr, ganz allgemein und Stand jetzt im Speziellen. Das war's für den Donnerstag. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm.
Und Malte Asmus.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2.